Trend. Das Wirtschaftsmagazin.
Schon wieder eine Reform bei den Unternehmenssteuern.
Im Steuerbereich sind 10 Jahre eine Ewigkeit.
Finanzministerin Evelyn Widmer-Schlumpf will Schlupflöcher stopfen und trotzdem ausländische Unternehmen in der Schweiz halten. Schon wieder ist Weihnachten und dazu gehört...
Nüsli sind für mich ein Lebenswerk. Wir versuchen da das bestmöglichste Nüsli zu bringen.
Jedes zweite spanische Nüsli wird in Frauenfeld geröstet. Der Weg der Erdnuss vom warmen, sandigen Boden entlang des Nils bis auf den weihnachtlich dekorierten Tisch in der Schweiz. Dann, Burnout muss nicht sein.
Es ist so, dass wir immer schon sehr viel gemacht haben für das Thema Gesundheit. Das ist die Motivation, dass wir die Mitarbeiter auch lange glücklich behalten können, weil gesunde Mitarbeiter für den Kunden bessere Leistungen erbringen.
Beat Bussmann ist Chef der Informatikfirma OPAC. Burnouts vermeiden ist sein Ziel. Doch das Spannungsfeld zwischen Leistung und Überforderung fordert Unternehmen wie Mitarbeitende. Jeder Vierte, jede Vierte in der Schweiz fühlt sich bei der Arbeit erschöpft und ist Burnout gefährdet. Was tun Unternehmen dagegen oder was sollten sie tun? Dazu mehr im Schwerpunkt heute im Trend. Am Mikrofon ist Susanne Giger. Wie sollen Unternehmen besteuert werden? Für Unternehmen vor allem aus dem Ausland ist das ein entscheidender Punkt, wenn sie den Standort für ihren Hauptsitz wählen. Und weil Bund, Kantone und Gemeinden dabei besonders attraktiv sein wollen, ist dieser Punkt auch für sie von großer Bedeutung. Die Unternehmenssteuerreform 3 soll das Steuerregime neu regeln. Charles Liebherr befasst sich bei uns mit diesem Thema. Noch haben wir nicht einmal die Unternehmenssteuerreform 2 verdaut und schon sprechen wir von der dritten. Was lief bei der zweiten falsch, Charles Liebherr?
Also die Schweiz, die tut das alles nicht aus eigenem Antrieb, das kann man sicher sagen. Seit 2007 kritisiert die EU die Schweiz. Hauptkritikpunkt ist, dass einige Kantone Firmengewinne, die im Ausland erzielt werden, eben tiefer besteuern als Gewinne in der Schweiz. Und das verstößt eigentlich grundsätzlich gegen die Logik des Binnenmarktes. Inzwischen ist die EU aber mit ihrer Kritik nicht mehr alleine. Auch international werden diese Steuerpraktiken kritisiert, als schädlichen Steuerwettbewerb taxiert, zum Beispiel in der OECD. Und darum ist jetzt eben eine Unternehmenssteuerreform 3 nötig.
Das heißt also, künftig müssen ausländische Unternehmen gleich viel Steuern zahlen wie inländische. Da fällt ja ein Standortvorteil weg. Was wollen Bund und Kantone tun, damit eben ausländische Unternehmen trotzdem in der Schweiz bleiben?
Die Expertengruppe sieht eigentlich so im Grundsatz 2 Stoßrichtungen vor und schlägt jetzt auch vor, dass man diese weiter konkretisiert. Die Kantone können ihre Gewinnsteuern für alle Firmen senken. Das ist die Option 1. Die Option 2 ist Einführen neuer, international akzeptierter Privilegien. Das sind dann diese sogenannten Lizenzboxen. Das sind vor allem Steuerprivilegien, die sich auf Investitionen und auch Einnahmen im Bereich Forschung und Entwicklung beziehen.
Lizenzboxen ist also das Zauberwort. Ist das eine sinnvolle Lösung?
Ich würde sagen, es ist zumindest eine kreative Lösung. In der EU gibt es solche Boxen in verschiedenen Ländern. Ich gebe ein kleines Beispiel. Die IKEA-Billigregale, die wir in der Schweiz kaufen, die werden von einer Spezialgesellschaft in Holland europaweit vertrieben. Diese Firma zahlt dafür Lizenzen an eine andere Lizenzgesellschaft in einem Drittland in Europa. Und eben ein solches Konstrukt führt letztlich natürlich zu einer tieferen Steuerlast insgesamt für IKEA. Das ist jetzt nur ein Beispiel, aber es zeigt eben auch, wie kreativ man diesen Begriff der Lizenzboxen definieren kann. Die große Frage ist, was eben alles da reingepackt werden kann.
Und wer wird das bei uns in der Schweiz entscheiden? Ist das der Bund, die Kantone?
Ja, theoretisch könnte eigentlich jetzt jeder Kanton die für ihn ideale Box maßschneidern gewissermaßen, sofern er eine entsprechende Box in einem Steuergesetz irgendeines anderen OECD-Landes findet. Das Problem ist allerdings, dass die EU und die OECD beide dieser Kreativität Grenzen setzen möchten. Da ist vieles im Fluss zurzeit und die Schweiz muss sich eigentlich daran orientieren, kann nicht ganz frei entscheiden, wie sie das machen will. Sonst zieht ja dann wieder ein neues Gewitter über dem Schweizer Steuerrecht auf.
So oder so, es sieht aber ganz danach aus, dass eben die Kantone doch einiges an Steuersubstrat verlieren werden. Man spricht von 1 bis 3 Milliarden Franken. blutet künftig also der gewöhnliche Steuerzahler?
Ja, das ist wohl die innenpolitisch heikelste Frage. Die Kantone wollen Geld aus der Bundeskasse als Kompensation dafür, dass sie ihre Steuergesetze eben jetzt international akzeptabel ausgestalten. Letztlich ist damit ein Verteilkampf programmiert zwischen Bund und Kantonen und auch zwischen den Kantonen selber. Ich denke, politisch kaum realisierbar sind höhere Steuern für uns, für private Personen. An der Urne wäre ja dann die Frage, wollen Sie mehr Steuern bezahlen, damit internationale Multis weniger bezahlen müssen? Das Nein, das wäre programmiert. Es führt also kein Weg vorbei am Sparen oder dann eben einen Teil der Gewinnsteuern neu und anders innerhalb von der Schweiz umverteilen. Das ist das Stichwort neuer Finanzausgleich. Andersrum wäre das wahrscheinlich kaum zu finanzieren.
Vielen Dank, Charles Liebherr. Trend. Wie viele spanische Nüssli haben Sie dieses Jahr schon geknackt? So oder so, jedes zweite wurde in Frauenfeld bei der Firma Gerelli geröstet. Das Familienunternehmen im Thurgau röstet in den Wintermonaten 30 Tonnen Erdnüsse. Und das pro Tag. Unser Ostschweizer Korrespondent Sascha Zürcher hat für uns das eine oder andere spanische Nüssli geknackt.
Schön groß und hell. So mögen die Konsumentinnen und Konsumenten in der Schweiz ihre spanischen Nüssli am liebsten. Und genau so kommen sie denn auch direkt von der Thurgauer Rösterei in die Ladengeschäfte.
Nüssli sind für mich ein Lebenswerk. Wir versuchen da das bestmöglichste Nüssli mitzubringen.
Sagt Romeo Giovanelli vom Frauenfelder Familienbetrieb Gerelli. Angeliefert werden die Erdnüsse, die aus Ägypten und Israel importiert werden, in großen 650 Kilogramm schweren Säcken. Vor dem Rösten wird jede einzelne Nuss maschinell sauber gemacht.
Also ein gutes Nüssli macht natürlich den schonenden Umgang von den ganzen Nüssen aus. Das heisst, wir tun hier in einer ersten Phase das Nüssli von Staub und Stein befreien, sodass man nachher, wenn es in die Röstmaschine geht, wirklich schon mal ein qualitativ hochwertiges Nüssli haben.
Die Rösterei Gerelli liefert 1200 Tonnen im Jahr. Verkauft werden diese beim Großverteiler Migros und in kleineren Geschäften. 80% der Erdnüsse werden zwischen Oktober und Januar geröstet. Jetzt also ist Hochsaison. 15 Angestellte arbeiten rund um die Uhr in drei Schichten.
Es ist sicher Stress, aber es ist ein wahnsinnig schönes Gefühl, weil all die Arbeit, die wir eigentlich unter dem Jahr in das hineinstecken, sehen wir jetzt in den Endprodukten.
Erdnüsse werden nämlich das ganze Jahr im Frauenfeld geröstet. Der Löwenanteil aber landet in den Wochen vor und nach Weihnachten in den Öfen und anschließend beim Konsumenten. Die Firma Gerelli, ein Joint Venture dreier Unternehmerfamilien, wurde vor 10 Jahren gegründet. Vorher besaß man nur eine kleine Rösterei. Nun ist man neben der Coop-Rösterei die größte im Land. Da die Rösterei Gerelli unter einem Dach mit der Giovanelli Fruchtimport AG zusammenarbeitet, nutzen die Firmen Synergien bezüglich Arbeitskräfte und Logistik. Doch zurück zum Röstprozess. Ohne diesen wäre die rohe Erdnuss, die ja streng genommen keine Nuss, sondern eine Hülsenfrucht ist, nicht zu genießen, sagt Romeo Giovanelli.
An der Nuss sieht man noch gar nichts. Es sieht aus wie ein normales, schon geröstetes Erdnüssli. Ist aber eine Bohne. Und wenn man es jetzt auftut und isst, dann hat es noch keinen Geschmack und schmeckt wie eine Bohne.
Deshalb werden die sauber geputzten Erdnüssli mit einem Förderband in die Öfen verfrachtet. Dort werden sie geröstet und erhalten den typischen Geschmack.
Das Erdnüssli wird jetzt auf ca. 200 Grad erhitzt und bleibt ca. 20 Minuten in dem Röstofen inne. Nachher, wenn das Rösten abgeschlossen ist, an und für sich, geht das Nüssli auf eine untere Stufe. Und dort können wir bereits Nüsse von 200 Grad sofort wieder abkühlen.
Die Rösterei Gerelli achtet übrigens bei ihren Produzenten in Israel und Ägypten darauf, dass die Erdnussbauern keine Kinderarbeit zulassen, dass wenig Pflanzenschutzmittel verwendet wird und dass man mit dem Wasser beim Anpflanzen schonend umgeht. Auf das ist Romeo Giovanelli mindestens ebenso stolz wie auf eine ganz spezielle Anlage, die die Rösterei Gerelli zu einer der modernsten in ganz Europa macht.
Denn als Novum haben wir eine neue eingebaut, eine Sortiermaschine, die nach Farbe sortieren. Da sind wir die Einzigen in Europa, die das so benutzen. Und zwar, wenn wir irgendwo ein verbrenntes Nüssli drin haben, dann wird das gerade ausgeschieden und so kommt, dass der Endkonsument gar nicht ein verbrenntes Nüssli über.
Perfekt geröstet und ganz wichtig mit einer hellen braunen Schale werden die Nüssli am Schluss maschinell verpackt, damit sie an einem gemütlichen Adventsabend schon bald irgendwo in der Schweiz geknackt und vertilgt werden können.
Aus Frauenfeld, Sascha Zürcher.
Trend.
Gleich geht's um Arbeit und Leben. Arbeiten wir, um zu leben? Oder leben wir, um zu arbeiten? Muss Burnout sein? Oder gibt es ein realistisches Mittel dagegen? Ein Blick in ein Unternehmen und in die Wissenschaft nach weiteren Meldungen der Woche.
Trend, Kurznachrichten
mit Tobias Fessler.
An seiner letzten Medienkonferenz als Notenbankchef der USA hat Ben Bernanke die lange angekündigte Trendwende eingeleitet. Die Federal Reserve drosselt ihre Politik des billigen Geldes und kauft ab Januar in Anführungszeichen nur noch für 75 Milliarden Dollar Anleihen pro Monat statt wie bisher für 85 Milliarden Dollar. Die US-Notenbank reagiert mit dieser sanften Korrektur auf die deutlichen Anzeichen, dass sich die amerikanische Wirtschaft erholt und die Arbeitslosigkeit mit 7% tiefer liegt als in den vergangenen Jahren. Die EU-Finanzminister haben sich auf ein neues Regelwerk geeinigt. Ein revolutionäres Konstrukt sei es, lobt EU-Binnenmarktkommissar Michel Barnier. Steuerzahler müssten nun nicht mehr für die Fehler der Banken die Zeche zahlen.
Taxpayers no longer foot the bill when banks make mistakes.
Ein 55 Milliarden Euro schwerer Fonds soll das neue Kernstück bei der Abwicklung von zahlungsunfähigen Banken sein. In die Entscheidfindung sollen jeweils auch die Regierungen der einzelnen Staaten mit einbezogen werden. Genau dagegen hat EU-Parlamentspräsident Schulz jedoch bereits Widerstand angekündigt. In solchen Momenten müsse rasch entschieden werden, argumentierte er. Mitsprache der Regierungen unerwünscht. Der Nordostschweizer Energieriese Axpo steckt noch immer in der Krise. Der Gewinn schrumpft bei einem Umsatz von 7 Milliarden Franken auf noch 213 Millionen. Axpo verliert Großkunden und muss aufgrund tiefer Strompreise Abschreibungen auf den Kraftwerksanlagen machen. Der abtretende Axpo-Chef Heinz Karrer meint dazu etwas schönfärberisch.
Das fordert uns heraus, das zwingt uns, innovativ zu sein, und deshalb finde ich es wirklich gut.
Trend, Thema.
Die Zahlen sind erschreckend. Ein Drittel der Erwerbstätigen in der Schweiz ist am Arbeitsplatz häufig oder sehr häufig gestresst. Und jeder und jede Vierte fühlt sich bei der Arbeit gelegentlich emotional erschöpft, ist also Burnout gefährdet. Das alles steht in einer Studie des SECO aus dem Jahr 2010. Stress, Termindruck, Überlastung, das ist Alltag in vielen Branchen und Unternehmen. Doch es gibt auch Betriebe, die bewusst einen Kontrapunkt setzen und sich das Wohl der Mitarbeitenden auf die Fahne geschrieben haben. Klaus Bonanomi hat eines von ihnen besucht.
Die Industriestraße in Kriens, Kanton Luzern. Garagen, Gewerbebetriebe, ein Mediamarkt und ein Pizzakurier, ein Erotikshop und ein Cash and Carry. Und in einem unscheinbaren Geschäftshaus die Informatikfirma OPAC. Seit 5 Jahren der Arbeitsweg für Rita Hochstrasser, Projektleiterin bei OPAC.
Für mich hat es sich in diesen 5 Jahren ganz klar bestätigt, dass das eine Unternehmung ist, wo Kultur, wo Zusammenarbeit, Familie, Life-Balance einen ganzen hohen Stellenwert hat.
Und ihre Kollegin Eveline Haas, die im Support arbeitet, ergänzt:
Ich habe OPAC als sehr ein interessanter Arbeitgeber empfunden. Und zwar habe ich mich im Internet informiert. Auf Kununu hat OPAC schon eine sehr gute Bewertung. Ich habe gesehen, dass sehr viel Wert drauf gelegt wird auf glückliche, auf motivierte Mitarbeiter. Und das ist in der IT-Branche nicht gerade gang und gäbe.
Im Gegenteil. Gerade in der IT-Branche arbeiten viele unter Zeitdruck, rund um die Uhr verfügbar, im Sandwich zwischen Kunden und Vorgesetzten. Verschleißjobs eben. Doch das müsse nicht sein, sagte sich Beat Bussmann, der Gründer und CEO von OPAC, einem Softwareanbieter für KMU-Kunden mit rund 120 Angestellten.
Es ist so, dass wir immer schon sehr viel gemacht haben für das Thema Gesundheit, das der Motivation, dass wir die Mitarbeiter auch lange glücklich behalten können und auch gesund behalten können, weil wir denken, dass gesunde Mitarbeiter für den Kunden bessere Leistungen bringen.
Wer will, kann Teilzeit arbeiten. Es gibt jede Woche ein gemeinsames Mittagessen für die Teams als Gelegenheit zum Meinungs- und Gedankenaustausch für die Angestellten, die oftmals außer Haus auf Kundenbesuch unterwegs sind. Das Unternehmen bietet Kurse an zu Kommunikation und Körpersprache, zu Zeitmanagement und Stressbewältigung. Und es ermuntert die Angestellten, auch an diesen Kursen teilzunehmen. Im November durfte OPAC das Label «Friendly Workspace» entgegennehmen. Mit diesem Label zertifiziert die Stiftung Gesundheitsförderung Schweiz Unternehmen, die sich dauerhaft und überprüfbar für gesunde Arbeitsbedingungen und Arbeitszeiten einsetzen.
Hat für uns einen großen Stellenwert. Wir haben unsere Argumente natürlich eben wie Sabbatical und alle diese Errungenschaften auch bei uns schon immer verwendet im Personalmarketing. Und heute können wir das noch mit einem Label auch unterstreichen. Als erstes Informatikunternehmen, ich denke, das ist ein großes Argument.
Doch nicht nur das Unternehmen sei in der Pflicht, sagt Bussmann, sondern auch die Angestellten.
Es ist eine gemeinsame Aufgabe zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Beide müssen einen Beitrag leisten und das als ihre Aufgabe sehen. Einer kann es nicht für sich alleine.
Das sieht auch Walter Dettling so, der für die Personalentwicklung bei OPAC zuständig ist.
Ich würde sagen, es sind zwei Dinge, es sind sehr grundlegend. Das eine ist, Eigenverantwortung ist bei uns zentral. Und das andere ist, dass das Unternehmen dafür sorgt, dass die Rahmenbedingungen stimmen.
Zu den Rahmenbedingungen gehört einiges. Vom Obst in der Cafeteria über Sportangebote bis zum jährlichen gemeinsamen Wochenendausflug.
Wir haben jedes Jahr einen Anlass, den nennen wir OPAC Fun, wo wir Mitarbeitende und Familie, Ehepartner und Kinder einladen. Das ist ein Großanlass, der am Freitagabend beginnt und bis Sonntagmittag dauert, zwei Übernachtungen und immer von Mitarbeitenden organisiert wird. Deshalb sehen wir uns auch ein bisschen als Familie. Wir kennen wirklich viele, nicht nur als Mitarbeiter, Kollege oder Kollegin, sondern auch ihre Familienangehörigen. Das ist etwas, was uns verbindet.
In die Verantwortung der Angestellten fällt neben der Organisation des jährlichen Betriebsausflugs unter anderem auch die Gestaltung der Arbeitszeit.
Die Mitarbeiter, vor allem die engen Kontakt haben, müssen lernen, ihre eigene Zeit und die Verfügbarkeit selber zu organisieren. Wir können das niemandem abnehmen. Wenn man diese Planung möglichst den Mitarbeitenden überlässt, dann kommt das am besten.
Wie dies in ihrem Alltag aussieht, das erläutert Projektleiterin Rita Hochstrasser. Wenn sie die Zeit gut plane, dann müsse sie auch nicht rund um die Uhr verfügbar und jederzeit einsatzbereit sein. Dies versuche sie auch ihren Kunden gegenüber klarzumachen.
Ich erziehe meinen Kunden oder versuche ihn zu erziehen, soweit es auch geht. Es ist nicht so, dass da eine Mailflut kommt und ich muss das abarbeiten, sondern da gehört ein ganz großer Teil auch Kommunikation dazu, wo ich dann sage, das passt noch diese Woche rein, das müssen wir nächste Woche mit einbeziehen. Das erlaubt mir dann auch, eben Zeitfenster auch für mich zu haben, einen Ausgleich zu schaffen zwischen Privat und Geschäft. Ja, das ist meine eigene Verantwortung.
Dieses sich abgrenzen können sei wichtig, das betont auch Walter Dettling. Auch und gerade in einem Unternehmen wie OPAC, wo den Angestellten eine große Eigenverantwortung auferlegt werde. Und auch wenn das Unternehmen auf Anzeichen einer Überlastung oder Überforderung eines Angestellten achte, sei man doch nicht davor gefeit.
Wir hatten in diesem Jahr einen Mitarbeiter, der zusammengebrochen ist, wo sich dann auch herausgestellt hat, ein Burnout. Ein Mitarbeiter, der sich überfordert gefühlt hat und mit der Belastung nicht mehr klargekommen ist.
In diesem Fall habe man externe, professionelle Hilfe beigezogen. Und man habe intern wie auch gegenüber den Kunden reinen Wein eingeschenkt. Ein offener Umgang mit dem Thema sei wichtig, betont Dettling. Das sei auch von den Betreffenden selber so gewünscht worden. Nach einer Auszeit habe er nun die Arbeit wieder aufgenommen.
Er selber hat gewünscht, dass er jetzt hier nicht den Schongang einlegen möchte. Und so wie das jetzt aussieht, funktioniert das auch. Wobei wir schon mit ihm im Gespräch sind und wir sprechen auch mit ihm, wie es mit der Arbeit jetzt funktioniert, dass das nicht sich wiederholt.
Ein sorgfältiger Umgang mit dem Personal bedeutet zweifellos einen größeren Aufwand für das Unternehmen. Kann sich das ein KMU wie OPAC angesichts der harten Konkurrenz überhaupt leisten? Keine Frage, meint Beat Bussmann.
Man muss sich das leisten als Arbeitgeber. Das ist gar keine Frage. Man kann, das gehört dazu. Und es macht auch Sinn langfristig. Ich bin überzeugt, dass in unserer Branche, wo Know-how so wichtig ist, dass wenn wir die Mitarbeiter lange gesund halten können, das für uns und für die Kunden Sinn macht.
Und im Unterschied zu anderen Unternehmen müsse er seine Angestellten nicht mit horrenden Boni ködern und bei der Stange halten.
Boni gibt es bei uns nicht, bei uns gibt es Prämien. Und Prämien sind ein bisschen moderater als Boni, die man aus dem Fernsehen kennt, von unseren Banksten. Aber die eigentliche Motivation kann nie vom Geld kommen. Unsere Motivation, die kommt aus Erfolgserlebnissen, aus anspruchsvollen Projekten, die man gemeinsam erfolgreich bewältigt. Das ist die Quelle unserer Motivation.
Eine Motivation, die sich auch in einer niedrigen Fluktuationsrate auswirkt. Es gibt wenig Kündigungen, die Mitarbeitenden bleiben im Schnitt 8 Jahre lang bei OPAC und die Kaderleute gar 15 Jahre lang.
Das Spannungsfeld zwischen Leistung und Überforderung in Unternehmen ist ein großes Thema. Heike Bruch, die Professorin für Personalmanagement an der Universität St. Gallen, forscht genau in diesem Bereich. Klaus Bonanomi hat gefragt, zu welchen Schlüssen sie dabei gekommen ist.
In unseren Studien hat sich über die Zeit herauskristallisiert, dass die erfolgreichsten Unternehmen, wo Hochleistung über sehr, sehr lange Zeit praktiziert wird, die geringsten Erschöpfungsraten haben. Und das war erst für uns kontraintuitiv. Wir dachten, das ist überraschend. Wir haben dann näher nachgeguckt, woran liegt das? Und wir haben festgestellt, dass sie einfach viel, viel besser mit ihren Mitarbeitern umgehen. Anders die Energie nutzen, die führen die Mitarbeiter anders und die achten auch sehr, sehr aktiv darauf, dass es nicht zu einer Überhitzung kommt.
Und wie kann man das tun als Unternehmen?
Ja, einen ganz starken Einfluss hat die Führung. Wir haben festgestellt, dass eine klassische, richtig gute Führung ein wichtiger erster Schritt beinhaltet. Das heißt, dass Ziele klar sind, Prioritäten klar sind, dass die Mitarbeiter aber auch eine langfristige Vorstellung haben, in welche Richtung geht es. Also das, was wir jetzt mal einfach als gute Führung bezeichnen können. Und auf diesem Fundament aufbauen kann dann etwas greifen, was wir gesunde Führung nennen. Und das ist ein sehr aktiver Umgang mit dem Thema Belastung. Das fängt erstmal bei den Führungskräften selber an, dass die gut auf sich selber schauen und sicherstellen, dass sie die Energie haben und nicht ausbrennen. Und das geht dann weiter mit dem Führungsverhalten, dass sie achtsam sind für mögliche Signale der Erschöpfung oder dass sie auch die Gesundheit der Mitarbeiter explizit als einen Wert thematisieren und dass sie aber auch richtig anpacken und sagen, wir ändern was an den Arbeitsbedingungen oder an den Arbeitszeiten, um Belastung abzubauen.
Und das kostet vielleicht auch, aber das bringt dann auch größere Zufriedenheit, gesündere Mitarbeiter und mehr Leistung schlussendlich.
Absolut. Also das ist eigentlich eine Voraussetzung für Hochleistung, insbesondere für nachhaltige Hochleistung. Wenn wir in dem Tempo arbeiten, was wir uns vornehmen, was auch häufig erforderlich ist, dann geht das nur wie im Hochleistungssport. Wenn wir gut mit unseren Ressourcen umgehen und wenn wir sicherstellen, dass unsere Leute da im Boot sind und nicht ausbrennen auf dem Weg.
Wer leidet denn am meisten oder wer ist am meisten gefährdet, erschöpft zu werden, auszubrennen? Ist das dann die oberste Führung? Sind das so die mittleren Ebenen? Sind das die gewöhnlichen Angestellten? Oder kann man das gar nicht sagen generell?
Man kann eigentlich niemanden so richtig da ausnehmen. Was wir allerdings feststellen können, ist, wie wichtig das erstmal ist, dass das oberste Management gesund ist, sich selber gesund führt und das auch als Signal reingeben an die Mannschaft, an die anderen Führungskräfte, dass man sagt, es ist wichtig. Wenn auch das obere Management sowas wie einigermaßen normale Arbeitszeiten pflegt, wenn deutlich wird, man kann eine engagierte Führung auch verbinden mit Teilzeit oder mal mit einem Sabbatical, also mit solchen Themen, dann ist das ein wahnsinniges Signal. Da brauchen wir die Vorbilder.
Was haben Sie denn Eindruck? Sie haben ja sicher mit vielen Unternehmen gesprochen. Wird das genügend ernst genommen? Müsste man das ernster nehmen in den Schweizer Unternehmen?
Das Thema kommt. Das kommt jetzt mit Meilenstiefeln. Das ist sehr stark spürbar, dass Unternehmen da Projekte aufsetzen, Programme machen, Initiativen machen, auch rein investieren, sich Zeit nehmen. Was sich zeigen muss, ist noch die Ernsthaftigkeit. Das muss man insbesondere in angespannten Zeiten ernst nehmen und das auch zeigen den Mitarbeitern. Und der Beweis muss noch angetreten werden.
Gerade auch jetzt, wo es darum geht, sich als attraktiver Arbeitgeber zu positionieren, dass man sagt, ja, bei uns wird dieses Thema Gesundheit wird sehr hoch geachtet.
Also da sprechen Sie einen ganz wichtigen Rahmenfaktor an. Vor dem Hintergrund Verknappung der Arbeitskräfte, demografischer Wandel, werden wir ja deutlich weniger Menschen haben, die arbeiten. Und wir werden auch deutlich ältere Mitarbeiter haben im Berufsleben. Und dann müssen wir auf die ganz besonders aufpassen. Und es wird auch zur Wahl des Arbeitgebers beitragen, dass man sagt, hey, ich 80-Stunden-Jobs oder sowas, muss ich das eigentlich mir antun? Wir sehen das jetzt schon, dass man sagt, diese Führungsthematik, die ist in der derzeitigen teilweise extrem Ausprägung gar nicht so attraktiv. Wenn das immer mit diesen außergewöhnlichen Arbeitszeiten und mit diesem Wahnsinnsdruck verbunden ist, dann ist das einfach mit einem erfüllten Leben schwer zu verbinden. Und da müssen wir hingehen, dass Führung nicht gleich 80-Stunden-Job bedeutet, sonst werden wir die ganze jüngere Generation da mittelfristig gar nicht in die Führungsjobs reinbekommen.
Heike Bruch, Professorin für Personalmanagement an der Universität St. Gallen zum Thema «Burnout muss nicht sein». Tragen Sie Sorge, genießen Sie die feierliche Stimmung und erholen Sie sich gut über die Festtage. Uns hören Sie noch einmal in diesem Jahr, dann mit den besten Tönen aus Wirtschaft und Politik, ein amüsanter und interessanter Zusammenschnitt, was die Wirtschaftswelt 2013 bewegte. Wir freuen uns auf Sie. In einer Woche, gleicher Sender, gleiche Zeit oder wann immer Sie mögen, auf unserer Website srf.ch.
Trend. Das Wirtschaftsmagazin.